Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wir sind wieder zusammen. Hallo, Daniela Kock, Felicitas Wesselmann ist heute da. Und es geht heute um das Thema Kinderschutz. Wer schützt, wenn niemand hinsieht? Kindeswohl erkennen, benennen und handeln. Es geht um die Praxis und wir haben jemanden da, die sich super gut mit dem Thema Kinderschutz auskennt. Felicitas Wesselmann ist Heilpädagogin aus dem Ruhrgebiet. Du kommst vor allen Dingen aus dem heilpädagogischen Bereich, heilpädagogische Familienhilfe. Du hast selber eine Eingliederungshilfe aufgebaut. Nee, was hast du aufgebaut? Magst du es selber nochmal sagen?
Genau, ich habe in einer großen Eingliederungshilfeeinrichtung eine heilpädagogische Familienhilfe aufgebaut. Also SPFH-Leistung, sozialpädagogische Familienhilfe über das Jugendamt. Aber im Kontext von Kindern und Jugendlichen, die eine Behinderung haben. Und genau, da haben wir heilpädagogische Familienhilfe erbracht.
Alles klar, super. Das ist kompliziert. Das ist gut, dass du das nochmal so sagst. Genau, und da hattet ihr immer auch viel mit Kinderschutzfällen zu tun. Hast du uns erzählt, bei Menschen mit Behinderungen in den Familien, bei Hilfen zur Erziehung tritt das einfach immer wieder auf. Du bist insofern erfahrene Fachkraft für Kinderschutz und Netzwerkkoordinatorin im Jugendamt gewesen, im Programm Kinderstark NRW schafft Chancen. Da geht es ganz viel um Netzwerk, auch zum Thema Kinderschutz und bist jetzt freiberufliche Referentin, insbesondere zu den Themen Kinderschutz, Schutzkonzepte und insbesondere natürlich der inklusive Kinderschutz. Und deshalb bist du ja auch unsere Expertin heute hier und wir heißen dich nochmal ganz offiziell herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank, Lea. Darf ich an der Stelle direkt mal einwenden? Nicht, dass mir Familien, die ein Kind mit einer Behinderung haben, hier direkt auf den Kopf dongen. Nein, also Familien, die ein Kind mit einer Behinderung haben, sind nicht häufiger betroffen von Kinderschutzfällen. Aber es ist natürlich auch da im Kontext ein Bedarf da an Hilfen zur Erziehung, an Unterstützen, an direkten Erziehungsfragen und nicht nur Entlastungsthemen. Und von daher waren wir da sehr spezialisiert eingesetzt und Kinderschutz ist da auch ein Thema. Wir haben immer wieder auch mit 8a-Fällen zu tun gehabt, mit Kindeswohlgefährdung, aber nicht häufiger als in anderen Familien auch tatsächlich.
Ja, wichtig zu benennen und genau darüber sprechen wir einfach heute, übers Hinschauen, das Benennen und Handeln, egal welche Kindergruppe, welche Menschen und ja, nicht nur im Ausnahmefall eben oder im speziellen Fall von Behinderung. Und dafür sind wir heute hier. Wir freuen uns sehr.
Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Ob Träger, Leitung oder Fachkraft in Kitas und pädagogischen Einrichtungen, ein Qualitätsmanagement-Tool soll unterstützen und nicht zusätzlich belasten. Die Weiterwachsen Lernwelt ist ein umfassendes Organisations- und Qualitätsmanagement-Tool für Kitas und pädagogische Einrichtungen mit Dokumentenmanagement und vielen praxiserprobten Vorlagen, Videokursen, E-Learning-Einheiten und Hunderten von Live-Seminaren inklusive Fortbildungsplaner. Alles an einem Ort, klar strukturiert und auf den pädagogischen Alltag abgestimmt. Ein Qualitätsmanagement-Tool soll helfen, nicht lähmen und nicht überfordern. Die Weiterwachsen Lernwelt wurde für Kitas und pädagogische Einrichtungen entwickelt, die sich weiterentwickeln wollen, ohne sich zu verlieren, praxisnah, übersichtlich und konsequent an pädagogischen Prozessen orientiert, anschlussfähig für Entwicklung und Entlastung für alle Rollen. Wenn du Qualitätsmanagement neu denken willst, dann schau dich auf weiter-wachsen.de um und entdecke die zahlreichen Funktionen. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes.
Wie bist du denn selbst auf das Thema aufmerksam geworden? Wir können es schon erahnen durch deine Erfahrungen, durch deinen professionellen Hintergrund, aber vielleicht gibt es auch andere Gründe. Warum hast du dich darauf so spezialisiert?
Ja, also im Prinzip ist es schon der schleichende Weg, der sich gerade auch in meinen Erzählungen zu meinem Werdegang irgendwie abgezeichnet hat. Ich habe lange in einem familienunterstützenden Dienst gearbeitet. Das heißt, wir haben Entlastungsleistungen erbracht und Familien einfach nur unterstützt und entlastet. Und da ist immer mehr auch klar geworden, okay, es gibt einen Hilfebedarf, es gibt in Einzelfällen auch einfach Schutzbedarfe. Und da bin ich in SOFA geworden, also insoweit erfahrene Kinderschutzfachkraft, und immer mehr mit dem Thema einfach in Verbindung gekommen und konnte immer konkreter auch hinschauen, wo Bedarfe bei Kindern sind, die sie teilweise einfach oder größtenteils nicht selber äußern können. Und dieser Schutzbedarf von Kindern, für den wir Erwachsene einfach verantwortlich sind, das ist mir so wichtig geworden in meiner Arbeit. Die Verantwortung für Kinderschutz liegt bei uns Erwachsenen. Na, Kinderschutz ist Erwachsenenpflicht, heißt der Slogan einer großen Landesfachstelle. Und ich glaube, das ist was, was sich bei mir so eingebrannt hat. Wir müssen die Schutzbedürftigsten der Schutzbedürftigsten einfach schützen und hingucken, hinsehen, handeln, ist ja so der Tenor, der irgendwie mitschwingen muss. Und da sehe ich aber ganz viel Unsicherheit in der Fachwelt einfach auch noch, und viel früher anzusetzen als da, wo es so ganz offensichtlich ist, dass wir hier schon den Kinderschutzfall, die Kindeswohlgefährdung haben, sondern im Alltag viel mehr zu gucken, okay, was haben wir, wo können wir mit Eltern ins Gespräch kommen und wo sind auch unsere Aufträge als Fachkräfte?
Mhm. Ja, was heißt denn jetzt für dich hinschauen, also hinsehen, hinschauen, dass wir das bemerken, also jenseits des klassischen Beobachtens, sage ich jetzt mal, was bedeutet das für dich? Wie müssen wir hinschauen oder auf was müssen wir achten?
Ich glaube, es muss an zwei Stellen etwas im Kopf passieren. Zum einen die Bereitschaft, sehen zu wollen. Und denn es ist tatsächlich ja auch ein Schutzmechanismus von uns. Und wir reden ja bei Kindeswohlgefährdung um ganz facettenreiche Schwerpunkte im Blick zu behalten. Und wir haben ja nicht nur die Kinder, die geschlagen werden. Das ist so das, was am präsentesten ist. Ne? Ah, da wird ein Kind geschlagen. Nee, das ist nicht in Ordnung. Es gibt ja viel mehr Facetten von Gewalt. Jetzt reden wir gerade ganz aktuell ganz viel auch über sexualisierte Gewalt an der Stelle. Mhm. Und auch das, wenn es erkannt wird, wird gehandelt. Schnell, nicht schnell, ist ja auch so ein Thema tatsächlich. Weil wir müssen es ja erstmal zulassen, das wahrzunehmen. Das ist ja ein Thema, was uns auch beschäftigt, was uns triggert, was uns herausfordert. Und so ist es mit anderen Kinderschutzthemen aber auch. Und wenn wir aber auf Gewalt gucken und den Facettenreichtum von Gewalt, dann ist es ja zum Beispiel die psychische Gewalt, die Kinder erleben, die wir, glaube ich, schon sehr, sehr schnell auch wahrnehmen, wo wir aber eine klare Haltung auch entwickeln müssen, dass das eine Form von Gewalt ist, die Kinder erleben. Und dass das auch etwas ist, wo wir Kinder schützen müssen. Mhm. Na? Und da geht's auch um Medien, da geht's auch um verbale Form psychischer Gewalt. Es geht auch um Vernachlässigung. Vernachlässigung ist auch eine Gewaltform, die gut und schnell im Kinderschutz wahrgenommen wird. Na, oh, da bringt das Kind irgendwie immer nur die verschimmelten Brote mit oder es gibt gar nichts zu essen. Na, die einzige Mahlzeit am Tag sind wir hier als Einrichtung. Oder aber auch das Kind hat irgendwie immer noch die Sommerjacke an. Das nehmen Fachkräfte gut und schnell wahr, reagieren da sehr gut. Und es sind eher die Formen, wie gesagt, die psychische Gewalt, wo es schwieriger wird, weil es nicht so greifbar ist. Mhm. Ne? Und deswegen, glaube ich, müssen wir in den Teams viel mehr darüber sprechen, welche Gewaltform wollen wir mitdenken, welche Gewaltform wollen wir sensibel in den Blick nehmen und auch thematisieren mit Eltern. Mhm.
Ja, ja, das ist oft so dieses klassische Bauchgefühl, was dann nur ja, so ein genau. komisches, ne, also so ein komisches Gefühl verursacht von hier stimmt was nicht, aber es ist nicht so gut greifbar oft, ne? Also ich finde das wirklich schwierig, weil meiner Erfahrung nach ist es nach wie vor oft so, dass körperliche Verletzungen oder ne, also Kindeswohlgefährdungen besser nachgewiesen werden können und deswegen auch mehr immer noch in den Blick genommen werden, weil das Psychische so wenig beweisbar auch oft scheint. Ne? Ja. Hast du da Tipps, vielleicht erstmal, wie sich da Teams ranpirschen können, also wie sie da sich mit beschäftigen können, dass sie das besser wahrnehmen können, beziehungsweise wie man das auch vielleicht nachweisen kann? Hast du da Tipps?
Ich glaube, es fängt tatsächlich damit an, so ein Thema auch zu enttabuisieren und besprechbar zu machen. Genauso wie beim Thema sexualisierte Gewalt müssen wir das mal in den Blick nehmen und müssen ganz klar als Team Sprachfähigkeit dazu haben, zu überlegen, okay, was ist denn überhaupt alles psychische Gewalt, sodass auch alle im Team den gleichen Nenner haben und die gleiche Chance haben, Dinge dahingehend auch wahrzunehmen und besprechbar zu machen. Ne? Das heißt, für sich irgendwie aufzustellen, okay, welche Gewaltformen gibt es und welche, was fällt da drunter? Was sind Beispiele, ganz konkrete Beispiele aus unserem Alltag? Ne? Wenn wir mit Kleinkindern arbeiten, dann sammeln wir Dinge, die zu psychischen Gewalt im ganz klaren Kontext der jüngeren Kindheit gehen. Ne? Und wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, überlegen wir vielleicht nochmal, was sind psychische Gewaltformen von Eltern, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind. Ne? So ein Denunzieren, Niedermachen, dem nicht zuzutrauen, dem Kind Fähigkeiten absprechen. Das sind ja alles schon grundlegende Formen. Und das aber mal einfach in Wörter zu fassen, bedeutet ja schon, ich bekomme eine klarere Idee davon, was dazu zählt. Das heißt auch, wenn ich weiß, alle im Team haben die gleichen Wörter, die gleiche Sprache, dann kann ich das ja auch viel besser in einer Teamsitzung mal ansprechen, zu sagen, Mensch, ich erlebe Kind XY, wird jeden Morgen total von einer total gestressten Mutter in die Kita gebracht und dann macht die das auch irgendwie immer noch an der Garderobe runter mit, ach, das schaffst du eh nie, lass mich das schnell machen und das klappt seit einem halben Jahr nicht, jetzt wirst du das auch nicht mehr lernen. Ne? Also auch das einfach sprachlich so offensiv in einem öffentlichen Setting zu gestalten, dann kann ich es einfach besser besprechen, auch in der Teamsitzung, was ich da erlebe. Ne? Und habe Wörter dafür.
Ja. Magst du uns mal ein paar Beispiele aus der Krippe nennen? Was wären da so psychische Verletzungen, die es da so geben könnte?
Also ich finde, gerade im U3-Bereich ist Krippe bei euch, glaube ich, ne, wir sagen das Wort Krippe hier in NRW gar nicht, ist es vielfach so eine emotionale Vernachlässigung auch, ne, die ja auf psychischer Ebene wirkt, ein sehr liebloses Behandeln, ein sehr, sehr vorsätzliches, schlechtes Begleiten von Kindern. Ne? Ich glaube, das sind Grundformen, die auch da schon erkennbar sind.
Mhm. Also sowas wie nicht trösten, einfach sitzen lassen ohne Trost zum Beispiel auch, ne? Oder also gar nicht zu regulieren zum Beispiel, ne? Also jetzt musst du da selber durch oder sowas wäre auf jeden Fall sowas, ne?
Genau, ich habe gerade überlegt, wann haben wir intensive Momente auch mit Eltern, weil je nach Setting, ne, ist es ja, haben wir mehr mit Eltern zu tun, haben wir weniger mit Eltern zu tun. Ich glaube, da würde man Dinge in der Eingewöhnung, genau wie du es beschreibst, beobachten können, ne? Dass Eltern keine Idee davon haben, warum sich das für das Kind so schwierig anfühlt und da auch vielleicht nach Sensibilisierung durch die Fachkräfte überhaupt keinen Zugang zu finden, besser zu regulieren und eher solche Dinge jetzt geh halt, ne? Du musst jetzt aber hier bleiben, ne? Morgen musst du auch ohne mich klarkommen. Das sind, glaube ich, schon für so Kleinstkinder belastende verbale Äußerungen von Eltern, die von Fachkräften kritisch zu beobachten sind und dann auch besprechbar sein müssen.
Ja. Gerade in der Krippe sind ja Fachkräfte sehr eng im Kontakt mit den Kindern, also sehr, haben eine enge Beziehung und nehmen wahrscheinlich auch viel wahr. Du hast vorhin gesagt, es ist auch so, dass wir das oft nicht so sehen wollen. Oder wie kommt es dazu, dass wir das oft übersehen eigentlich auch, wenn Kindeswohlgefährdungen vorliegen oder eben verletzendes Verhalten? Ne? Also wie kommt das, dass wir das nicht so sehen wollen vielleicht auch oder können?
Oder können, genau. Das Wollen klingt so vorsätzlich, das will ich überhaupt nicht unterstellen, sondern ich glaube, es ist ein manchmal nicht können wollen, einfach aus dem Eigenschutz vielleicht auch heraus, ne, zu sagen, oh, ich weiß gar nicht, was dann passiert und was ich tun soll, dann vielleicht ist da ja gar nichts, ne? Also auch ein Bagatellisieren von Situationen, um mich selbst zu schützen, um das Gefühl zu haben, ich löse nichts aus, was ich nicht steuern kann, was mich überfordert. Und da könnten wir jetzt schon das erste Mal den Schwenk zum Thema Schutzkonzepte machen, aber das wollen wir an der Stelle ja noch gar nicht. Manchmal ist es auch ein Entschuldigen von Situationen. Ach, das war bei der Familie schon immer so, die sind dritte Generation hier, das kennen wir ja schon von denen. wo man sich dann fragen muss, aber wollen wir das so tragen, den Umgang mit den Kindern? Ne? Also wir nehmen das wahr, ja, wir kennen das vielleicht von der Familie, aber das heißt ja nicht, dass das in Ordnung ist. Ne? Aber manchmal ist das das System, das gesagt wird, naja, das ist halt immer bei denen so, ne? Können wir nichts machen. Und trotzdem können die Kinder sich nicht schützen. Und ne, wir haben den Auftrag, Kinderschutz zu thematisieren an der Stelle und im Blick zu behalten. Also würde ich schon sagen, es ist einmal eine fachliche Überforderung möglicherweise mit dem Thema und eine fachliche Unsicherheit, wie das Vorgehen ist. Es ist manchmal auch die Tabuisierung im Team solcher Themen. Wir hatten hier noch nie Kinderschutzfälle, habe ich schon mal gehört, von einem sehr exklusiven Team einer privaten Kita, also in eigener Trägerschaft, in, sagt man, Elterninitiative, sagt man, ne? Also, wir hatten hier noch nie Kinderschutzfälle. Alles easy bei unseren Familien. Naja, das ist unrealistisch, ne? Ne? Also da war auch die Vorstellung in dem Team, dass es ja alles völlig gut situierte Familien sind und dass da ja gar nichts sein kann, so geprägt, dass da auch nichts wahrgenommen werden konnte tatsächlich. Die Sorge, nicht sicher zu sein im Umgang mit Eltern, Elterngespräche zu führen, ist ein großes Thema, ne, und sich da auch möglicherweise von Leitung allein gelassen zu fühlen, nicht zu wissen, wann spreche ich Leitung an, wie nehme ich Leitung mit ins Boot und möglicherweise eine schlechte Fortbildungslage, ne, wann gab es überhaupt die letzte Schulung zum Thema, haben wir uns damit auseinandergesetzt, wann haben wir das letzte Mal überlegt, was gehört überhaupt alles zur Kindeswohlgefährdung, was sind gewichtige Anhaltspunkte, ne, und wie ist unser Vorgehen dann?
Das glaube ich tatsächlich ist ein ganz wichtiger Punkt. Also jetzt hier so im Norden wird sich im Moment viel mit dem Kinderschutz auch teilweise eben, ne, weil es gerade sein muss, beschäftigt. Und da finde ich, ist so dieser Unterschied so deutlich. Also die Teams, die sich damit beschäftigt haben, das ist ja auch wieder so eine Haltungsgeschichte. Ne? Wie wollen wir denn damit umgehen? Was sehen wir denn? Also wie siehst du das? Wie sehe ich das? Erstmal dieses damit auseinandersetzen. Und bei Teams, die sich da jetzt noch nicht mit beschäftigt haben oder wo vielleicht auch nur die Leitung gesagt hat, gut, wir müssen das jetzt machen, ich mache das jetzt mal und dann haben wir das. Da ist ja häufig auch wirklich noch Kindeswohlgefährdung ist immer gleich, oh, 8a-Fälle. Ne? Mhm. Und alles andere wird gar nicht mitgesehen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da diese Wichtigkeit, sich da regelmäßig mit zu beschäftigen, eigentlich nicht deutlich wird, weil es eben auch ein Thema ist, was ein bisschen schwierig ist und dann beschäftige ich mich lieber mit anderen Sachen. Ja. Mhm.
Ja, und ich, also was ich auch immer wieder erlebe, ist dieses Gefühl von, ach nee, ich bin einfach zu sensibel. Also, dass man sozusagen bei sich selber den Fehler sucht und denkt, ach nee, ich halt einfach nichts aus und da vielleicht so eine Scham sogar mit einhergeht, dass man denkt so, oh nee, wenn ich da jetzt das melde oder wenn ich da jetzt dann alle anderen sagen dann, ach, du wieder so genau dahin zu gucken, was soll denn das oder was auch immer, ne? Also, dass man da so eine Angst hat, selber dann zu sensibel zu sein. Das habe ich unglaublich oft gehört, ne? Und da echt einfach, ich möchte so sehr Mut machen zu sagen, nee, genau das Gefühl ist total wichtig, dem auch zuzuhören, also und dem zu vertrauen, ne? Also dass da was auch nicht stimmt. Also das finde ich total wichtig.
Ja, und was man einfach da ja auch sagen muss und wo man auch nochmal ganz viel Angst, Sorge und Unsicherheit nehmen kann, ist, keine Fachkraft in der Einrichtung entscheidet darüber, ob es sich im Endeffekt wirklich um eine Kindeswohlgefährdung handelt und da irgendwelche konkreten nicht vorhersehbaren Maßnahmen ergriffen werden können, sondern die schätzen nichts ein, was familiengerichtlich irgendwo halten muss, sondern wir geben Hinweise, wir Fachkräfte in den Institutionen. Wir beobachten, wir schauen hin, wir besprechen das und wir müssen ja nicht mal, wenn es keine hochakute Situation ist, direkt per se ans Jugendamt melden, sondern wir holen uns ja vorher über die 8a, 8b-Beratung, Unterstützung einer spezialisierten Fachkraft rein. Das heißt, selbst wenn ich nur ein Mühe an Gefühl habe, kann ich mir kostenlos und anonym Beratung einholen. Und das gibt so viel Sicherheit und es wird eigentlich immer noch viel zu selten benutzt. Also auch da ist meine Wahrnehmung, es verändert sich was, es wird immer mehr, wenn ich mit 8A, 8B-Kräften zusammenarbeite, die Beratung übernehmen, beziehungsweise 8B und 4 KKG ist es ja auch, Beratung übernehmen, dann ist es ja schon so, dass es immer mehr Einrichtungen werden, die das immer häufiger auch nutzen und die Idee davon entwickeln, warum das so Gold wert ist. Dass ihnen dezidierte Fragen gestellt werden, dass Fragen zur Beobachtung gestellt werden, dass die aber auch nochmal so ein bisschen Prozesssicherheit geben, zu sagen, nein, das haben sie gut beobachtet, wie ist denn die und die Situation? Und dann ja auch nochmal sagen, okay, machen Sie das und das und das in Ihrem Kontext vielleicht oder leiten Sie das weiter und nehmen Sie Kontakt zum ASD auf. Also die bieten ja auch nochmal Handlungssicherheit tatsächlich. Und ich glaube, das ist was, wo wir genau Mut machen können und motivieren können, zu sagen, nehmt doch mal Kontakt zu eurer Beratungskraft auf und lasst euch beraten, wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas.
Ja, ja, man ist ja eigentlich nicht alleine. Also
überhaupt nicht.
Ne, es gibt da ja super viele Möglichkeiten. Also du in deiner Netzwerkarbeit weißt wahrscheinlich, was für eine Vielfalt an Unterstützungsmöglichkeiten ich mir da einholen kann. Ne? Also gibt es noch was anderes? Also kann ich noch... Also ich kann die insofern erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Manchmal gibt es ja wahrscheinlich auch Fachberatungen, die nochmal einen Schwerpunkt haben. Ne? Also das kenne ich hier auch aus Trägern. Die haben wirklich auch Fachberatung, Kinderschutz. Und also gibt es noch, was habe ich noch für Möglichkeiten?
Also grundsätzlich sollte ich schon erstmal gucken, wie das lokal bei uns geregelt ist. Ne? Also bei jedem individuell. Da es da schon wirklich nochmal Unterschiede gibt. Manchmal machen die Jugendämter selber ihre 8B, 4KKG-Beratungen. Aber unabhängig vom ASD, also das ist noch nicht der ASD und ich bin an der Stelle, wo ich mir Beratung einhole, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, bin ich überhaupt nicht verpflichtet oder sollte ich auch nicht den Namen des Kindes nennen, um das es geht. Ja. Weil dann sind die immer verpflichtet, doch weiter ne, zu recherchieren. Aber ich hole mir Beratung anonymisiert, pseudonymisiert ein und ich kann ja meinen Namen nennen, ich kann auch meine Einrichtung nennen, auch das wird diskret behandelt, ne? Mhm. Aber das Kind bleibt erstmal oder die Familie bleibt erstmal anonym und ich hole mir da Informationen einfach nur ein zu meinen Beobachtungen und eine Beratung hinsichtlich einer ersten Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung, einer möglichen oder eines weiteren Vorgehens. Und wenn ich aber nochmal vielleicht einen Schwerpunkt habe, dann zu gucken, okay, gibt es bei mir in der Stadt Schwerpunkteinrichtungen, die auch beraten oder die im Auftrag der Stadt beraten, der Kommune beraten. Genau, das kenne ich auch, dass die es teilweise outgesourced haben. Und es gibt noch die medizinische Kinderschutz-Hotline. Die haben eine richtig tolle Website. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die beraten ganz viele verschiedene Fachrichtungen, die haben so 2-3 Berufsgruppen ausgeklammert tatsächlich. Mhm. Das steht auf deren Website drauf, aber ansonsten beraten die alle 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
Wow, okay.
So, das heißt, worst case, ich liege nachts wach und es lässt mich nicht los, dann kann ich die medizinische Kinderschutz-Hotline anrufen und die machen auch so eine Erstberatung mit mir und gucken erstmal, was kann ich als nächstes tun und an wen sollte ich mich wenden. Ne?
Ja, also, das können wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, würde ich sagen.
Ja.
Den Link. Das ist ja echt gut. Wir haben ja die Kinderschutzkonzepte, die sind ja sehr aktuell. Die werden ja viel bearbeitet, viel erarbeitet momentan auch und sind in aller Munde. Sind die jetzt genau dafür da, um Kindeswohlgefährdungen einzuschätzen oder für was sind die da?
Nee, genau, die sind nicht dafür da, um konkret einzuschätzen. Schön, dass wir darauf zu sprechen kommen. Ich bin ganz viel in Schutzkonzeptprozessen gerade unterwegs und erlebe die gewinnbringenden Ergebnisse für Institutionen tatsächlich. Denn es ist viel, viel mehr als nur das Thema Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Wenn wir überlegen, was ist in so einem Schutzkonzept alles drin, dann ist das ganz, ganz viel auch ein Haltungskonzept. Ne? Und so ein bisschen entstanden ist es ja aus der Idee und ganz oft heißen die auch noch so Schutzkonzepte vor sexualisierter Gewalt. Und ich finde aber, wir müssen diese sexualisierte Gewalt eigentlich in Klammern setzen oder am besten auch weglassen, weil wir wollen ja alle Gewaltformen mitdenken. Es kann nicht sein, dass wir uns als Einrichtung hinsetzen und sagen, so, Schutzkonzept sexualisierte Gewalt, wir gucken nur auf das Thema sexualisierte Gewalt und alle Gewaltformen fallen halt hinten rüber, sondern nein, wir müssen in so einem Schutzkonzept, finde ich, alle Gewaltformen mitdenken, um auch das nochmal, was wir am Anfang gesagt haben, psychische Gewalt mitzudenken, Vernachlässigung mitzudenken, natürlich auch physische Gewalt mitzudenken, möglicherweise auch mediale Formen von Gewalt. Ne? All diese Themen können wir da nochmal mit sichtbar machen und natürlich auch mitdenken, weil das sind alles Gewaltformen, vor denen wir Kinder schützen wollen und sollen und müssen einfach. Und dann geht es darum, nochmal so die Haltung des Trägers auch zu formulieren, ne? Also auch nochmal Teams zu sagen, so, hey, was ist eigentlich unser Leitbild hier? Das muss kein 10-Seiten-Leitbild sein, sondern zu gucken, okay, was sind unsere Schwerpunkte? Und da wird auch schon deutlich, so Schutzkonzepte, die gerade geschrieben werden, die fangen ja nicht bei Null an, sondern die Träger haben in der Regel schon ein Leitbild. Ja. So, das heißt, da können wir uns schon mal auf unsere Haltung, unsere Grundwerte stützen, die ja genau das widerspiegeln sollen, was wir sind. Und dann schaut man sich an, okay, was müssen wir noch sichtbar und bearbeitbar machen in unserem Alltag? Ne? Und ich finde es dann schon immer gut, auch nochmal tatsächlich Gewaltformen zu beschreiben, sodass für alle Neuen, die kommen und möglicherweise am Prozess nicht beteiligt waren, klar ist, über welche Gewaltformen wollen wir überhaupt sprechen und wie genau erkennen wir die, ne? Und welche wollen wir alle wahrnehmen. Und dann ist die Kernaufgabe eigentlich immer erstmal auch eine Risikoanalyse durchzuführen. Und zu sagen, so, hey, was sind denn eigentlich die individuellen Risikofaktoren hier bei uns in der Einrichtung? Ne? Welchen Lücken im System wollen wir uns denn hier eigentlich stellen? Welche sehen wir? Manche Lücken entdecken wir, die wir beheben können. Manche Lücken können wir nicht ad hoc beheben. Oft sind das bauliche Themen. Aber allein die Tatsache, dass wir unseren Blick geschärft haben und wissen, dass da eine mögliche Lücke im System ist, bedeutet ja auch, genauer hinzuschauen. Und die Gewissheit zu haben, dass wir auf diese Lücke im System einfach hingucken müssen. Mhm. Und sich also damit auseinanderzusetzen, das ist ganz schön herausfordernd für Teams zu sagen, so, wir gucken jetzt mal hier auf unsere Lücken im System, auf unsere Risiken im System. Nicht nur baulicher Natur, alle gucken immer gerne auf bauliche Natur, weil da kann man irgendwie nicht so selber dran ändern, da ist man auch nicht schuld dran. Sondern nein, wir gucken auch, weil wir mutig sind und dahin schauen wollen, auf Lücken in der eigenen Struktur, in der eigenen Unternehmenskultur. Und das bewegt total viel. Das ist anstrengend, das ist herausfordernd, aber es verändert so viel, wenn man Themen aus der Tabuzone rausholt und sagt, okay, wie können wir Themen der sexuellen Bildung, der Krisen etc., wie können wir das besprechbar machen? Und mit diesem Wissen, so was sind unsere Stärken, was sind auch unsere Schwächen, das heißt nicht nur Risikoanalyse, das heißt auch Ressourcenanalyse, das heißt, man spricht auch ganz viel über Dinge, die schon gelingen, die wirklich auch schon eine Sicherheit für das Team bieten. Und dann schaut man hin und überlegt, was können wir tatsächlich an Strukturen schaffen, damit wir handlungsfähig sind in Kinderschutzfällen. Wie können wir Abläufe schaffen? Und das ist ja dann im Prinzip der so relevante Interventionsplan, von dem alle sprechen. Und da sind wir dann im Prinzip ganz konkret auch dabei, Kindeswohlgefährdung einzuschätzen, in dem Rahmen, den wir das als Institution müssen. Aber auch das ist wieder nur ein kleiner Teil vom Interventionsplan. Denn der Interventionsplan wird ja an irgendeiner Stelle ausgelöst aufgrund einer Beobachtung oder eines Hinweises. Ja. Ne? Und dafür müssen wir Hinweise bekommen. Das heißt, es muss auch ein Beschwerdeverfahren geben. Und Beschwerden ist ein großes Wort. Sollen sich aber nicht nur die Eltern über das schlechte Essen sprechen? Das ist so eine typische Beschwerde, die wir alle im Kopf haben. Das Essen ist nicht ausgewogen genug.
Ja,
es geht tatsächlich darum, eine Kultur zu entwickeln, zu sagen, okay, was fällt euch auf? Wo gibt es möglicherweise Gesprächsbedarfe im Miteinander? Und wie können sich vor allen Dingen auch Kinder beschweren? Ne? Mhm. Denn das ist ja unser Hauptanliegen im Bereich Partizipation auch, Kinder zu befähigen, zu sagen, so, was gefällt dir nicht im Umgang? Wo sind Grenzen verletzt worden? Und das ist ja super spannend, denn dafür müssen wir erstmal als Team eine Idee haben von Grenzen, Grenzverletzung, Grenzüberschreitung. Na, auch das muss thematisiert werden mal. um dann zu gucken, okay, wie können wir das unter uns als Team besprechbar machen? Ne? Hm. Und wie können wir aber auch Kindern erklären, so, hey, das ist okay, wenn du sagst, ne, das ist mir zu laut, zu doll gewesen, ich möchte das gerade nicht, ich setze für mich eine Grenze, und wie können wir damit umgehen? Und wenn wir dann aber Grenzüberschreitungen erkennen, Hinweise auf gewichtige Anhaltspunkte im Kinderschutz haben, wie können wir damit umgehen? Ne? Und dann zu sagen, okay, haben wir möglicherweise, müssen wir einen internen Strang auslösen? Das heißt, haben wir eine interne Grenzverletzung, Grenzüberschreitung, also Mitarbeitende sind übergriffig geworden gegenüber schutzbefohlenen Kindern? Oder haben wir Eltern, bei denen wir erleben, dass sie Grenzen überschreiten und somit das Kindeswohl gefährden? Oder haben wir Peer-to-Peer-Gewalt? Ne? Also wir haben ja drei mögliche Wege, die es gehen kann, das Thema. Und dementsprechend muss unser Interventionsplan gestaltet sein, dass wir aber genau all diese Fälle bedenken und sagen, ja, das alles kann passieren. Das ist realistisch, dass das passiert hier im Alltag, dass uns das begegnet.
Ja.
Und aber allein sich damit so auseinanderzusetzen und das so sichtbar zu machen, dass das alles mögliche Dinge sind in unserem Alltag, bedeutet ja, es ist besprechbar.
Ja.
So, und dann komme ich ja an den Punkt so, okay, wir erleben möglicherweise Übergriffe zu Hause, ne? Wir sind im Thema Kindeswohlgefährdung, deswegen will ich auf diesen Strang drauf gucken. Wir erleben gewichtige Anhaltspunkte, machen Beobachtungen und wie können wir die quasi für uns thematisieren. Und da gibt es ja in den meisten Kitas Einschätzungsbögen tatsächlich, die benutzt werden. Manche haben Ampelbögen, andere haben so Skalabögen. Das ist schlussendlich nicht egal. Es sollten schon Umfang, also welche sein, die gut und facettenreich beleuchten und eine echte Unterstützung bieten. Aber schlussendlich ist es okay, dass es verschiedene gibt in der Fachwelt, ne? Und da aber ganz klar zu haben, dass wir den nicht erst rausholen, wenn wir das Gefühl haben, oh, alles klar, das Kind ist im Brunnen gefallen, wir haben auf jeden Fall eine Kindeswohlgefährdung. Jetzt hole ich diesen magischen Ordner raus und jetzt erst setze ich mich damit mal auseinander und hole diesen Bogen raus, um zu bearbeiten. Sondern nee, den kann ich ja viel früher, ich sag mal auch mal im Alltag, wenn ich erste Beobachtungen möglicherweise habe, rausholen und sagen, okay, wir gucken mal und orientieren uns mal, wenn es ein guter und ausführlicher Bogen ist, was uns vielleicht alles noch so auffällt, wenn wir mal dezidiert diese Themen durchgehen, was alles gewichtige Anhaltspunkte sind. Und das kann ich ja schon im kleinen Team anfangen. Ne? Und wenn es ein Ampelbogen ist und ich merke so, oh, wenn ich diesen Ampelbogen mit all seinen Punkten so durchgehe, dann fallen uns irgendwie doch mehr als ein, zwei Sachen in dem Familienkontext auf, die wenn wir da im Gespräch drüber sind und mit verschiedenen Blickwinkeln gucken, die doch schon irgendwie auffällig sind. Und dann ist es ja schon der erste Punkt, meine Leitung mit hinzuzuziehen und zu sagen, hey, wir haben mal irgendwie in einer Teamsitzung, wir haben irgendwie gesagt, dass bei dem Kind, da haben uns so ein, zwei Sachen sind uns aufgefallen, die hat das gesagt oder die sind uns so im Umgang aufgefallen. Und dann haben wir uns mal unseren Bogen rausgeholt, einfach um ein bisschen strukturiert zu gucken. Und dabei ist uns das, das und das auch noch aufgefallen. Ne? Und dann haben wir ja Leitung schon mit im Boot. Und dann ist es ja auch da zu sagen, okay, ne, haben wir jetzt nochmal eine interne Kinderschutzfachkraft, die uns beraten kann, oder wenden wir uns direkt nochmal an diese externe, anonym beratende Fachkraft und holen mir da Sicherheit ins Boot, ne? Und es muss ja nicht der letzte Punkt schon sein, sondern wie gesagt, das kann ich ja viel früher. Und dann bin ich ja in einem Prozess drin.
Ja. Können wir das mal an einem ganz konkreten Beispiel machen? Also das fände ich richtig gut, wenn wir sozusagen, ich weiß nicht, wir könnten jetzt zum Beispiel die Mutter nehmen, die in der Garderobe eben vielleicht jeden Tag gestresst ist und jeden Tag das Kind runtermacht, bevor es in die Gruppe kommt. Ne? Können wir jetzt vielleicht aber nicht.
Oder hast du einen Anrufsfall?
Bitte?
Ich bin häufig auch morgens gestresst, dachte ich.
Oder hast du ein anderes Beispiel, irgendwas, an dem wir das mal so ein bisschen entlang, also auch so diese Risikoeinschätzung zum Beispiel, also das würde mich mal nochmal interessieren, wie wir das sozusagen noch konkreter machen können irgendwie.
Ja.
Hast du ein eigenes Beispiel, was vielleicht gut dafür wäre?
Ja, ich glaube, wir bleiben ganz gut im Kontext vom Kita-Alter. Ich glaube, das ist eins, was vielen, die zuhören, vertraut ist. Und wir gehen mal so ein bisschen in den Bereich Vernachlässigung. Ich glaube, das ist ein breites Thema und ich glaube, das ist ein sehr häufiges Thema, was sehr früh ein Bauchgefühl auslöst. Von daher hoffe ich, dass wir da viele abholen, die eine Idee entwickeln. Okay. Und wir gehen mal von der Kita aus, wo das Frühstück selber mitgebracht wird. Und dann habe ich ein Kind vor Augen, was so gerade in den Kita-Bereich gewechselt ist, so knapp 3 gerade ist, wo wir es hatten, dass das Kind einfach sehr unregelmäßig überhaupt was in seiner Butterbrotbox hatte, sondern sehr häufig mal eben schnell am Bäcker vorbeigegangen worden ist, was ja erstmal nicht verwerflich ist, wo es aber vor allen Dingen der Donut und das Schokocroissant war, was dann in der Tüte landete. Und es ist eine Kita, die bewusst gesagt hat, wir möchten eigentlich ein ausgewogenes Frühstück, dass die Kinder das mitbringen. Es darf immer mal ein Highlight dabei sein. So, ich will das überhaupt nicht unmenschlich machen, wenn da mal ein Highlight drin ist. Aber das war ein Kind, wo das schon sehr gehäuft war, bis täglich eigentlich. Und ein Kind, was eh schon ein hohes Grundgewicht hatte, körperlich, ne, einen hohen BMI hatte, das eine Familie ist, eine junge Mutter mit Zuwanderungsgeschichte. Also ich habe tatsächlich eine Familie vor Kopf. Ich konstruiere nicht nur, sondern ich habe eine Familie vor Kopf mit bereits 4 Kindern, das 5. unterwegs und wo ein sehr, sehr unregelmäßiger Kita-Besuch auch einfach an der Tagesordnung war. So, das heißt, wir haben die verschiedenen Aspekte. Wir haben die Gesundheitsfragen, ne? Junges Kind, hoher BMI, ist schon mal kein guter Ausgangspunkt für das Kind selber und seine gesundheitliche Entwicklung. Wir haben einen unregelmäßigen Kita-Besuch, ne? Also das Recht auf Bildung irgendwie immer so tangiert, ne? Wir haben das Thema, gibt es Frühstück und wenn ja, welche Qualität hat das einfach für eine gesunde Entwicklung? Ne? Und da haben wir so verschiedene Kinderrechtsthemen, die da irgendwie tangiert sind und wo das Team sich einfach früh zusammengesetzt hat und gesagt, okay, welche Themen haben wir hier? Und sich so einen Bogen genommen haben und gesagt haben, okay, wie lange beobachten wir das schon? Wie häufig kommt es vor, um dann aber auch nochmal festzustellen, jo, gerade jetzt im jahreszeitlichen Wechsel, die Mutter hat keine Idee davon, dass das Kind irgendwie mal so Schuhe braucht, die nicht direkt durch sind, wenn das zweimal übers Außengelände läuft. Ne? Und dann hatten wir schon plötzlich durch diesen Bogen einen weiteren Aspekt, der im Alltag gar nicht so thematisiert worden ist, wo man irgendwie gesagt hat, ja, ach, Gummistiefel wären cool oder Winterschuhe wären gut, aber das war nicht so, die waren immer so beim Thema Ernährung und Kita-Besuch und als sie dann auch mit diesem Bogen durchgegangen sind, ist klar geworden, ja, also angemessene Kleidung, witterungsgerechte Kleidung, ausreichend passende Wechselwäsche in der Kita war halt auch ein Thema. Und so waren es auf einmal plötzlich 4 Aspekte, vorher waren sie von 2 ausgegangen und dann war es aber strukturiert mal besprochen worden und geguckt waren und dann hatten wir auf einmal 4 Aspekte, um dann zu sagen, okay, da wollen wir genauer hingucken. Und dann hat man ja schon für sich auch etwas, was wichtig ist, was man gut schriftlich dokumentieren und festhalten kann. Wie oft kommt das vor? Ne? Wie häufig können wir das beobachten? Und dann sind wir ja schon weg vom reinen Bauchgefühl, wir sind weg vom reinen, wir beobachten da mal was, sondern wir sind ja schon in einer guten Dokumentation auch. Und die gibt uns ja wiederum total Sicherheit im Kinderschutz, ne? Wenn wir sagen können, Mensch, über den und den Zeitraum haben wir jetzt das und das beobachtet. Und ich glaube, da wird nochmal deutlich, dass das oft früh anfängt. Ne? Es gibt natürlich hochbrisante, hochakute Situationen. Ne? Wenn die Eltern irgendwie vor der Tür stehen, rausgehen, was auch immer und das Kind läuft links rum, die Eltern wollen rechts rum und die packen das an den Arm und es gibt irgendwie eine Ohrfeige fürs Kind, weil es sich falsch verhalten hat. Das ist so hochbrisant, hochakut, hochdeutlich. Da sind wir alle, dass wir wissen, jetzt müssen wir handeln, da können wir nicht weggucken. Aber es sind ja halt diese latenten Geschichten, wo wir auch handlungsfähig sein möchten und handlungsfähig sein wollen. Und da ist es dann total hilfreich, wenn wir in eine gute Dokumentation gehen und in eine strukturierte Dokumentation gehen. Ja. Na, und das kann natürlich über hier meine Notiz im Gruppenbuch oder im Programm, ne, und da meine Notiz. Und wenn ich die dann vielleicht noch in einem guten digitalen Programm markern kann, dann wird's mir ja vielleicht auch deutlich, wie oft ich, wenn ich mir die Marker mal zusammen sortieren lasse, wie oft ich notiert habe, dass da was ist. Mhm. Aber ansonsten, ja, verschwimmt das ja auch so ein bisschen, ne, in einer fortlaufenden Dokumentation. Von daher ist es wichtig, solche Dinge einfach auch sichtbar zu machen. Das kann ich über so einen Bogen als Beispiel ganz gut.
Ja, die Dokumentation ist ja eh super wichtig in dem Zusammenhang, ne? Dass man nachher auch das wirklich nachweisen kann und so weiter, ne?
Ja. Genau, ja.
Jetzt bin ich gerade am Überlegen, als du berichtet hast, und du hattest vorhin ja auch von der Elterninitiative geredet, die gesagt haben, ne, wohl meintest du ein bisschen so ein elitäres Team und wir haben das hier gar nicht. Kannst du da aus deiner Erfahrung was sagen? Gibt es bestimmte Personengruppen, also ich denke vielleicht an das Doktorenpaar, wo Sachen anders bewertet werden als zum Beispiel jetzt bei der Mutter, die du eben beschrieben hast? Also das arbeitet bei mir gerade so, ob da auch durchaus unsere Schubladen so ein bisschen mitspielen, wo dokumentiere ich denn Dinge und oder wo fallen mir Sachen vielleicht eher auf und wo darf ich vielleicht noch bewusst hergucken, weil ich eben eigentlich nicht so sehr hingucke, weil das nicht meinem Weltbild entspricht.
Ja, total. Das ist ja leider so, ne? Das ist ja schlussendlich das, woran wir uns oft ja auch so festhalten, an unseren Weltbildern, an unseren Ideen. Und da ist natürlich der Kinderschutz nicht vorgefeit, aber genau damit gilt es halt, genau wie du das sagst, immer aufzuräumen und es möglichst neutral zu halten. Deswegen geht es ja auch immer darum, nicht, wenn man eine Kinderschutzfachkraft in der eigenen Einrichtung hat, nicht die eigene Einrichtung zu beraten, weil man dann ja ein totales Bild von der Familie hat und all dieses Wissen im Hintergrund, ach, die sind schon fünfter Generation hier oder was, ne? Und ja, ich weiß ja, wo die herkommen. Ne? Genau darum geht es halt nicht. Und deswegen diese anonymisierte Beratung, um genau solche Themen möglicherweise erstmal außen vor zu lassen, um kein Bild des Kindes zu haben, ne, im direkten als auch im übertragenen Sinne. Und um jemanden zu haben, der da auch nochmal neutraler rangeht und vielleicht sagt, okay, lassen wir mal den Bildungsstand der Eltern außen vor und betrachten nur die Ist-Lage für das Kind. Ne? Denn wir wollen ja auf die Kinder gucken. Ne? Wir wollen Kinderschutz machen, wir wollen auf das Wohl des Kindes gucken. Und schlussendlich passieren Übergriffe in allen Familiensystemen. Ne? Und auch gerade das Thema sexualisierte Gewalt kommt in allen Familiensystemen oder kann in allen Familiensystemen vorkommen. Ne? Und da ne, gibt es ja Zahlen, die sagen, irgendwie, wenn man so eine Schulklasse, also knapp irgendwie 28, 30 Kinder nimmt, sind 1 bis 2 Kinder betroffen von sexualisierter Gewalt. Ne? Das trifft ja auch fast auf eine Kita-Gruppe zu. Ne? Die sind ähnlich, von der Gruppengröße ähnlich. Ne? Die haben so 20 bis 24 Kinder. Also auch da muss ich davon ausgehen, dass mir in meiner Karriere Kinder begegnen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Ne? Und das auch einfach auf dem Schirm zu haben, dass das sein kann. Ja, dass das in meiner Kita passieren kann, in meiner Gruppe. Dass ein Kind sich äußert, ne, und auch dafür offen zu sein, ne, zu Kindern Glauben zu schenken und wahrzunehmen, wenn sie uns was mitteilen wollen. Ne? Ja.
Können wir noch einmal zu dem Beispiel zurückkommen? Was ist jetzt genau die Risikoressourcenanalyse in dem Zusammenhang? Also was wären dann so mögliche Risiken? Was wären mögliche Ressourcen? Und welche Maßnahmen wären jetzt dann möglich? Oder was hat das Team dann vielleicht auch entschieden, was sie machen wollen?
Ja, ganz wichtig an der Stelle, dass wir das nicht durcheinander bringen. Als ich beim Thema Schutzkonzept von Risiko- und Ressourcenanalyse gesprochen habe, ist das nochmal was anderes, weil es um das Thema Schutzkonzept geht. Welche Risiken haben wir? Ne, im Team institutionelle Risiken, ne, da machen wir so eine Risiko- und Potenzial- oder Risiko- und Ressourcenanalyse, um im Schutzkonzept Risiken zu benennen, die wir in unserer Einrichtung haben. Und wenn wir aber im konkreten Kinderschutzfall sind, kann ich auch eine Risiko- und Ressourcenmatrix machen. Das kann eine Methode sein, die ich nutze, um zu überlegen, okay, welche Ressourcen hat die Familie, aber welche Risiken sehen wir auch. Wichtig ist ja immer, gerade dann, wenn wir keine hochakute Kindeswohlgefährdung haben, habe ich ja im Rahmen meiner Möglichkeiten vom Gesetz her auch mit die Aufgabe, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu beraten und Familien Dinge an die Hand zu geben, die eine Kindeswohlgefährdung abwenden. Ne? Also nicht jeder Fall muss direkt beim Jugendamt landen, auch wenn ich so 2-3 Themen gefunden habe. Ne? Aber auch das würde uns ja nochmal eine externe Beratung uns da Sicherheit geben, zu sagen, nein, ne, guckt doch mal im Rahmen eurer Möglichkeiten, heißt es im Gesetz, ne, im Rahmen eurer Möglichkeiten, was ihr anbieten könntet. Und wenn ich die Kita habe, dann habe ich natürlich schon eine gewisse Möglichkeit, mit Eltern in Kontakt zu gehen und Eltern zu beraten. Aber ich kann das nicht 3-mal die Woche 2 Stunden tun. Das ist nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Dann würde ich sehr schnell erkennen, okay, das ist zu viel, was die brauchen. Aber ich könnte natürlich hingehen und überlegen, okay, welche Themen haben wir hier gerade, und zu einem Elterngespräch einladen. Und dann können wir gucken, okay, mit den Eltern ins Gespräch kommen, nochmal auch Kinderrechte vielleicht erzählen. Ne? Warum führen wir dieses Gespräch heute? Weil uns Dinge aufgefallen sind, wir uns Sorgen machen um die Entwicklung des Kindes. Und wir diese 3-4 Themen heute besprechen möchten. Also Eltern auch schon ein Problembewusstsein durchaus mit auf den Weg geben. So ein Gespräch muss gut vorbereitet sein. Vielleicht ist Leitung dabei. Vielleicht sind wir auf jeden Fall zu zweit in unserem Team, damit ich mich nicht damit alleine fühle. Weil das ist ja auch schon, je nachdem, wem wir was erzählen müssen, ist das schon auch herausfordernd auf jeden Fall. Mhm. Ne? Mhm. Und dann zu überlegen, okay, ne, wir sehen, das und das und das klappt vielleicht total gut. Also wir können Eltern ja auch ihre Stärken aufzeigen, ne, und stärken, um im Endeffekt Schwächen zu schwächen. Aber auch ganz klar zu benennen, sozusagen, ne, schauen Sie mal, wenn wir jetzt irgendwie das Gewicht mal in den Blick nehmen, ne, wir machen uns Sorgen, dass der, ne, in ein paar Jahren Probleme mit dem Herzen oder mit Diabetes kriegt. Wir haben Ihnen mal hier die Ernährungsberatungsstelle rausgesucht. Ne? Mhm. Nehmen Sie doch bitte Kontakt zu denen auf. Ne? Und wir wünschen, dass wir da ein Feedback bekommen. Wir unterstützen Sie gerne. Ne? Was auch immer. Es geht ja immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Wie ist das Setting? Ja. Ne? Dann nochmal darauf hinzuweisen, auch dass, ne, irgendwie Wechselwäsche bis nächste Woche gebracht werden soll. Ne? Da kann man nochmal auf die Kleiderkammer hinweisen vielleicht, ne? Oder die Tauschbörse beim Kinderschutzbund. Welche Möglichkeiten ich auch immer je nach Örtlichkeiten habe. Ne? Aber das ist ja so, glaube ich, im Rahmen meiner Möglichkeiten als Erzieherin drin. Und dann hört es aber auch auf. Ne? Und das ist wichtig, da auch zu wissen, so wo ist die Grenze dessen, was ich kann. Und wenn aber das, was ich anbieten kann im Rahmen meiner Möglichkeiten, nicht reicht, um die Kindeswohlgefährdung abzuwenden, dann muss ich die nächste Stelle mit ins Boot holen, die mehr Möglichkeiten hat.
Ja.
Ne? Und das ist, ja, das ist das Jugendamt, aber nicht, weil das bedeutet, dass sie das Kind rausnehmen. Das ist ein Riesenweg in Deutschland, ein Kind in Obhut zu nehmen. Ne? Da müssen wir uns auch nicht vor Sorge machen, wenn ein Kind aus einer Familie herausgenommen wird, dann, weil es wirklich eklatante Zustände sind und weil ein Familiengericht, das entscheidet ja auch nicht der ASD-Mitarbeiter, sondern es entscheidet ein Familiengericht. Das sind große Hürden in Deutschland. Das Elternrecht ist ein gutes und geschütztes Recht hier in Deutschland. Das hat große Vorteile für den, das hat Vorteile für den Kinderschutz, hat es manchmal Nachteile, aber grundsätzlich erstmal ist es sehr geschützt, und bis ein Kind rausgenommen wird, muss viel für das Kind passiert sein, dann ist es gut, dass es so ist. Ne? Also von daher auch nochmal Mut an jede einzelne Fachkraft, die das Ganze einschätzt oder ein Bauchgefühl mal zu Papier bringt. So jeden Schritt, den ihr geht, geht ihr für das Kind. Und ja, das bedeutet manchmal auch, dass wir in Konflikt geraten mit Eltern. Aber wir tun das für das Kind. Das Kind kann sich nicht selber schützen, sondern wir tun das für das Kind.
Ja, da besteht echt viel Angst auch, ne? Also immer, wenn das Thema Jugendamt aufkommt, dabei soll es ja eine Unterstützungsinstitution sein.
Und die haben super Möglichkeiten, ne? Tatsächlich. Ja, ne? Also die haben ganz viele tolle Hilfen.
Ja, viel Beratungsmöglichkeit, Unterstützungsmöglichkeit und so weiter. Was würdest du denn sagen, wann sollte ich mich beim Jugendamt melden? Also wäre das jetzt so ein Fall, bei dem ich mich auch ans Jugendamt wende oder eher nicht? Oder also kannst du da so ein bisschen Hilfen geben, ab wann ich da die dazu hole?
Ja, also ich finde, mittlerweile ist es durch diese anonyme Beratung, muss ich mir quasi, also außer es ist hochakut, wo ich den direkten Weg wähle, weil es so brisant und just in diesem Moment, was Hochbrisantes passiert, dass es so deutlich ist, dass ich den direkten Weg wähle. Aber ansonsten kann ich mir ja jederzeit immer erstmal eine Beratung einholen und die sagen, yo, nimm Kontakt auf oder berate nochmal. Ne? Also deswegen ist es von mir aus jetzt total schwer, das zu sagen, weil es so vom Einzelfall abhängig ist.
Ja, ja.
Aber wenn ihr im guten Kontakt seid als Fachkräfte mit euren Leitungen, dann hat Leitung da ja auch nochmal Sicherheit. Ne? Mhm. Und selbst wenn ich das Gefühl habe, so meine Leitung ist mir keine gute Hilfe, dann kann ich mir ja auch Beratung einholen, ne? Und da auch nochmal Sicherheit zu gewinnen, die mich beim Gespräch mit der Leitung möglicherweise unterstützt. Ne? Und diese beratende Fachkraft, die ist Expertin, die hat eine Wahnsinns-, also Expertin, ne? Also ne? Mhm. Alle, die da sitzen. Und die bringen als Fachkräfte eine immense Kinderschutzexpertise mit. Und auf die würde ich mich erstmal verlassen. Mhm. Und das ist ein toller Zwischenschritt, ein großartiges Angebot. Deswegen kann ich immer nur dazu motivieren, sucht raus, wer das bei euch ist, ne? Wer ist für euch Ansprechpartnerin, bei wem könnt ihr euch anonym melden? Und wie gesagt, die Familien bleiben komplett anonym. Ihr nennt keine Namen, ihr nennt keine Daten, ihr erzählt einfach von eurem Fall. Und die sagen, ah, okay, das, das und das, habt ihr das schon mal hinterfragt? Oder ne, wie sieht's in dem Bereich aus? Ne? Sodass man da auch für sich nochmal Klarheit bekommen kann.
Ja, ne? Ja.
Und dann ist ja oftmals auch viel klarer so, kann ich da nochmal selber ein Angebot machen? Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Fall zurückgehen, den ich gerade geschildert habe, und wir haben mit den Familien ein Elterngespräch geführt und die haben gesagt, ja, 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 aber es passiert gar nichts so. Das Kind, die Temperaturen gehen immer weiter runter, es wird draußen immer modderiger und das Kind läuft immer noch in seinen Sommerslippern rum. Na? Und ich, oder wir haben innerhalb von 3 Monaten eine Gewichtszunahme von, weiß nicht, 5 oder 6 Kilo nochmal eben bei so einem Kind. Dann sind das Punkte, da habe ich beraten im Rahmen meiner Möglichkeiten und ich habe gesehen, das bringt hier gar nichts. Das kommt nicht an. Die Hilfen, die ich anbiete, die reichen nicht. Die Hinweise reichen nicht. Bei manchen Eltern bewirkt das ja total was, wenn das einmal so kommuniziert wurde. Und die nehmen das dankbar an und sagen dann, ah, wir sind zu der Beratungsstelle gewesen und ja, ne, wir gucken jetzt mal, ist uns gar nicht aufgefallen, bei uns sind in der Familie alle irgendwie mit einem höheren BMI. Die nehmen das an und dann passiert da was im Rahmen. Ne? Dann kann ich ja auch erstmal wieder gucken, okay, wie entwickeln die sich weiter? Ne? Wie sehe ich, wie schätze ich das Kindeswohl an der Stelle ein? Ne? Sehe ich da weiter eine Verschlechterung oder sehe ich eine Stabilisierung des Ganzen? Mhm. Ne?
Ja.
So. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, das Kind kommt jetzt noch weniger einfach in die Kita und ich habe noch weniger Idee, wie es dem geht, dann kommt der Punkt, wo ich natürlich sagen muss, okay, ich kann hier nichts mehr machen, also muss es eine andere Stelle tun und dann muss ich es halt weiterleiten.
Ja. Ja.
Genau.
Und wie ist die Rolle nochmal von der insofern erfahrenen Schutzfachkraft? Also die ist ja auch benannt im Schutzkonzept und dass die eben hinzugezogen werden kann. Und wann mache ich das und wie arbeiten die Fachkräfte am besten mit ihr zusammen?
Ja, also grundsätzlich gilt es, im Schutzkonzept die Abläufe klar zu formulieren. Ne? Mhm. Also im Sinne von, wir machen eine Beobachtung und wir reden im Team darüber, wir ziehen Leitung hinzu. Das sind so, von so einem, wenn man so ein Flussdiagramm vorstellen, ist es genau das, was eigentlich beschrieben sein sollte. So, und dann gibt es so eine Ersteinschätzung in der Regel, oder man sagt auch kollegiale Beratung, gibt es die im Team, wenn es keine hochakute Situation ist. Habe ich eine hochakute Situation, muss es so ein Seitenvermerk geben, so direkt irgendwie Polizei, Jugendamt informieren. So, habe ich aber so einen Regelverlauf, wo ich so eine erste vage Vermutung habe und wo ich dann überlege, okay, ist das ein Thema, wo ich Eltern hinzuziehen kann, wie ich das gerade beschrieben habe? weil es die Situation für die Kinder nicht verschlechtert, oder habe ich eine vage Vermutung, aber wenn ich das Thema mit den Eltern thematisieren würde, würde sich die Situation möglicherweise für das Kind verschlechtern. Ne? An der Stelle muss man dann schauen, kann ich ein Elterngespräch führen, ja oder nein? Ne? Und dann auch wieder entsprechend eines Flussdiagramms zu entscheiden, was mache ich. Und an der Stelle ist im Prinzip der Punkt auch, es kann je nach Situation vor oder nach einem Elterngespräch sein, würde ich diese externe beratende Kinderschutzfachkraft hinzuziehen. Und da geht es wieder in die eigene Trägerschaft zu gucken, zu sagen, haben wir institutionell eine, die unabhängig berät? Also als Beispiel, wir haben 5 Kitas, wir haben 5 Kinderschutzfachkräfte und die beraten immer quer. Das heißt, nicht die bei mir in der Einrichtung sitzt, berät meine Einrichtung, sondern die in meiner Einrichtung ausgebildet wurde, berät aber die Kita XY. Ne? So dass es wie so ein Netzwerk ist, keiner die Kinder aber im Prinzip kennt. Mhm. Ne? Also nicht die eigene berät die eigene Einrichtung, sondern wenn wir ein internes System haben, weil wir vielleicht ein großer Träger sind, dann gibt es möglicherweise interne Kinderschutzfachkräfte, die diagonal beraten, könnte man auch sagen, ne? Oder quer beraten. Ansonsten gucke ich, wer ist für uns zuständige beratende Kinderschutzfachkraft. Manchmal ist man in einem großen Dachverband drin und der hat auch noch mal eine, ne? Die könnte man kontaktieren. Ansonsten, wie gesagt, gucke ich mal auf der Website meiner Kommunalverwaltung unter dem Reiter Kinderschutz und frage danach, wer sind bei meiner Kommune die beratenden Kinderschutzfachkräfte nach 8b oder 4KKG, ne? 4KKG immer für die BerufsgeheimnisträgerInnen. Und da mal Kontakt aufzunehmen. Also zu wissen, die Nummer hänge ich mir auf, die beraten anonym, die sind nicht der ASD, die sind nicht die Sozialarbeiter im Jugendamt, sondern die sind eine Stelle im Jugendamt oder haben sie es vielleicht outgesourced, ne, und haben auf ihrer Website 2, 3 Ansprechpartner stehen, vielleicht sogar schon mit Schwerpunkten, und diese Nummer parat zu haben. Es nützt nichts, die Nummer erst suchen zu müssen, wenn ich ein Bauchgefühl habe, weil dann schiebe ich einfach nochmal 3-mal hin und her, bis ich die Nummer rausgesucht habe, sondern diese Nummer sollte im besten Fall im Schutzkonzept direkt drinstehen oder auch an der Team-Pinnwand irgendwie im Dienstzimmer. Ne, so dass es einfach möglichst niederschwellig ist, dass die Fachkräfte wissen, so, hey, die können wir anrufen. Und mit denen können wir ein lockeres Telefonat führen. Es gab noch Zeiten, die ich erlebt habe, wo die auch zu einer Beratung rausgekommen sind. Vielleicht ist das sogar so vor Ort. Häufig erlebe ich es mittlerweile, also eigentlich aber in digitalen Formen, ne, dass die Beratung machen. Ja. Genau. Und die, wie gesagt, am Ende des Gespräches wird die schon nochmal auch eine Einschätzung geben und wird nochmal Tipps geben, so was die nächsten Steps sein könnten. Aber ansonsten bietet das Schutzkonzept klare, also der Interventionsplan auch nochmal klare Handlungsstrategien.
Ja. Ja, ja. Was sind denn so typische Fehler, die so passieren können in so einem Ablauf, in so einem Prozess?
Vor sich herschieben, ne? Ist, glaube ich, so das größte Thema. Es zu tabuisieren, finde ich tatsächlich. Ne? Mhm. Also, dass Kinderschutzthemen in der Einrichtung nicht besprechbar sind. Und dass man genau das, was eine von euch am Anfang gesagt hat, dieses Gefühl von, ich werde hier als übersensibel bezeichnet, abgetan werden. Denn das bedeutet, dass ich mich beim nächsten Mal nicht mehr traue, das anzusprechen. Und alle Fachkräfte, die dieses Thema offen ansprechen, dass sie was beobachten, stehen für das Kind ein und etwas Besseres kann uns nicht passieren. Also müssen wir auch dankbar sein, wenn wir Fachkräfte haben, die sagen, da fällt mir was auf. Lass uns da mal drüber sprechen und lass uns mal irgendwie genauer hingucken. Und das einfach gut hinzukriegen in einem Team, dass es besprechbar ist. Gute Kinderschutzarbeit macht nicht weniger Kinderschutzfälle, weil die Fälle sind da, die Dinge passieren, Kinder erleben viele Formen von Gewalt tatsächlich. Und das besprechbar zu machen, ist die größte Aufgabe und da hinzugucken und auch mit Eltern ins Gespräch zu gehen, dass ja, es, unsere Aufgabe ist, die Kinderrechte und die bestmögliche Begleitung der Kinder beim Großwerden sicherzustellen.
Hm. Ja.
Und
ja,
dass es nicht unsere Aufgabe ist, Eltern zu schützen.
Ja. Ne? Ja, lieber einmal mehr dem nachgehen, ne, als zu wenig. Und auch wenn man, wenn dann nachher rauskommt, ach ja, das war jetzt ein Einzelfall oder so, dann ist es ja auch, also trotzdem gut, das sich anzuschauen. Und ne, also ich sag auch immer, lieber einmal mehr sich das anzugucken, als einmal zu wenig. Und da wird ja keiner dafür gerügt dann nachher oder so. Sondern ich finde ja auch immer, auch beim institutionellen Kinderschutz, ist das ja auch immer eine Qualitätsentwicklung. Also das ist ja sozusagen nicht immer nur ein Du-Du und ich habe gesehen, sondern es geht ja auch darum, wirklich institutionell, fachlich dadurch sich weiterzuentwickeln, ne, und eine Qualität halten zu können beziehungsweise ja, zu entwickeln. Also das wird häufig, glaube ich, noch missverstanden, ne, dass das so ein Zeigefingerinstrument ist. Und darum geht es ja eigentlich letztlich gar nicht so. Ja. Und also was mir immer wieder auffällt, ist tatsächlich, ich war als Evaluatorin auch in Kitas, da habe ich auch also institutionelle Verletzungen gesehen. Und diese Einrichtung hatte aber ein Kinderschutzkonzept. Also die hatten ein Kinderschutzkonzept irgendwo im Regal unten. So, ne? Und und ich weiß gar nicht, ob die Fachkräfte sich das überhaupt schon mal angeguckt haben oder, also ich glaube, nur weil man ein Kinderschutzkonzept hat, heißt das ja immer noch nicht, dass man das dann lebt. Was würdest du den Teams mitgeben, wie denn Kinderschutz wirklich, also Kinderschutzkonzept wirklich lebendig werden kann und gelebt werden kann und wirklich Orientierung bieten kann?
Indem man das als Schatz sieht und nicht als überfüllten Rucksack, glaube ich. Ne? Also da ist, glaube ich, auch der Ruf des Ganzen entscheidend. Und wie, also das ist ja wieder Leitungsebene. Ne? Wollen wir eine Kultur der Achtsamkeit oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, wenn das so als Add-on gesehen wird und nicht als gelebte Grundhaltung in Papier gebracht, dann ist der Blick halt ein falscher da drauf und dann kann das nicht funktionieren. Aber wenn wir gut hinschauen, was steht da drin, wie haben wir es auch entwickelt, ne? Hat irgendeine Leitung an irgendeiner Stelle das mal eben geschrieben alleine oder ja, habe ich, wo immer es ging, das mit meinem Team gemacht und habe die dadurch nicht nur ein Papier von 40 Seiten vielleicht möglicherweise vorgelegt, können auch nur 20 sein, ne? Aber manchmal sind es viele Seiten, viel Papier, viel Text, sondern habe die spüren lassen, an welchen Stellen und warum wir darüber sprechen. Ne? Und das, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, so man kann einfach mal die Gewaltform mit aufnehmen, man kann über Grenzverletzungen sprechen und überlegen, wo passieren möglicherweise Grenzverletzungen in unserer Einrichtung und wie können wir dem begegnen. Wenn wir über diesen Strang sprechen, institutioneller Kinderschutz, was passiert, wenn wir Grenzverletzungen hier beobachten? Wie können wir das besprechbar machen? Und gibt es aber nachher auch einen Rehabilitationszweig? Also, ne, das ist ja auch mitgedacht. Was ist, wenn es eine einmalige Geschichte war und ich mich da an einem Tag im Ton vergriffen habe oder was auch immer? Dann gibt es ja auch den Gedanken von Rehabilitation und Aufarbeitung. Ne? Mhm. Also, wir wollen ja an der Stelle hingucken, wo es strukturell und systematisch halt auch passiert und nicht nur einmalig ist. Ne? Und das wollen wir ja besprechbar machen. Und gerade im Kontext von dem Strang, aber auch häuslicher Kinderschutz, bietet es mir ja einfach auch eine große Sicherheit zu wissen, erst Schritt 1, dann Schritt 2, dann Schritt 3, dann kommt sogar Hilfe von außen hinzu. Ne? Und dann habe ich ja genau die Sicherheit, die es braucht. Ne? Und dann weiß ich auch, wie ich möglicherweise in Elterngespräche reingehen kann und habe diese Sicherheit, dieses Aspekt des Schutzkonzepts mit drin. Ne?
Ja, ja.
Aber wie gesagt, es ist halt auch institutioneller Kinderschutz mitgedacht. Ne? Wenn ich beobachte, dass die Kollegin, der Kollege Grenzen verletzt, die wir eigentlich hier thematisiert haben, das ist nicht.
Ne? Ja, ist dann wirklich auch Aufgabe von Leitung, immer wieder das auch rauszuholen und zu sagen, wir gucken uns das jetzt nochmal an und nehmen mal den einen Fall und gehen das mal durch oder, ne, also immer wieder auch zum Thema zu machen, auch in Teamsitzungen oder nochmal eine Fortbildung dazu zu organisieren, dass man das immer wieder rausholt, ne? Ich glaube, das ist echt wichtig.
Ein großer Punkt, wenn wir im Schutzkonzept nochmal kurz sind, ist ja zum Beispiel auch der Verhaltenskodex, der ganz klar nochmal möglicherweise Situationen vorgibt, wie sich Fachkräfte verhalten sollen. Ne? Der wirklich auch ein Stück weit Leitplanken bietet für den täglichen Umgang miteinander. Und da habe ich mit Teams gearbeitet und habe gesagt, Mensch, dann nehmt euch doch also anstelle eines Kalenders der Spruch des Monats, nehmt euch doch einen Kodex Part des Monats vor und guckt, dass ihr den A jeden Tag lesen könnt und B aber vielleicht auch nochmal mit Leben füllt in der Teamsitzung und sagt, was bedeutet denn eigentlich genau dieser Kodexsatz, den wir uns irgendwann mal so formuliert haben, was bedeutet der im Alltag für uns, ne? Und wie ist das ganz praktisch gelebt, ne? Wie spüren die Kinder, dass wir das leben? Als Beispiel irgendwie, wir achten die Meinung der Kinder und beziehen diese aktiv mit ein, so ein Kodexsatz, den man so nehmen könnte. Ne? Und dann zu fragen, okay, wie spüren die Kinder ganz konkret, dass das hier funktioniert, dass das nicht nur Papier ist und nicht nur geschriebene Buchstaben. Ja. So, und dann kann man Beispiele sammeln. Wir fragen, welches Essen die essen möchten. Wir fragen die, welche Themenwoche wir nächste Woche machen. Ne? Oder wir gehen mit den Kindern ins Gespräch und nehmen uns Zeit, wenn sie uns irgendwie sagen, das und das gefällt ihnen hier nicht. Ne? Also da kann man ja nochmal fragen, so wie findet das tatsächlich praktische Umsetzung hier. Und wenn ich das jedem vielleicht Kodex-Teil mal tue oder zu wichtigen Wörtern aus unserem Leitbild, dann kriege ich ja einen großen Praxisbezug und kann ja genau da überlegen, wie spüren wir das hier eigentlich, wie leben wir das Ganze, was wir da geschrieben haben.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, da ist der größte größte Gap irgendwie, also dass man sozusagen, wenn da in dem Kodex steht, zum Beispiel Beschämung, wir beschämen nicht oder sowas, dann davon auszugehen, dass jeder das gleiche Bild davon hat, was heißt beschämen, das können wir einfach nicht. Ne? Also wenn, ich glaube, wir brauchen wirklich ganz, ganz konkrete Sätze, ganz konkrete Situationen, was sagt wer, wie, um zu sagen, das ist Beschämung. Ich glaube, da braucht es ganz viel, ganz konkrete Praxisbeispiele, damit wirklich auch einheitlich klar ist, was ist Beschämung, ne? Also das ist natürlich viel Arbeit auch, ne? Also da sich das genau zu überlegen, was heißt das denn jetzt? Und was mache ich zum Beispiel, wenn ich die Kinder nicht überall beteiligen kann? Also was gibt's denn für Momente, wo mein Schutzauftrag auch zum Beispiel greift? Ne? Also das sind ja immer diese schwierigen Momente, wo ist dann auch eine Grenze wichtig? Oder, ne, also ich finde, da wird's echt tricky manchmal. Aber genau das ist super wichtig, glaube ich, das immer wieder zu thematisieren. Ne?
Ja. Es ist super facettenreich, das Thema. Ne? Man merkt schon, es geht nach links, es geht nach rechts. Wir haben ganz viele verschiedene Themen, die man da aufmachen kann, ja.
Absolut. Ja, du hattest vorhin so ein schönes Bild, also im Vorgespräch so ein schönes Bild, wie man damit umgehen soll. Vielleicht magst du das für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal mitgeben.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und mir kam es jetzt auch gerade in den Sinn, dass ich dachte, ich könnte nochmal sagen, was ich so gerne sage. Ich sage häufig, Kinderschutz so wichtig wie dein Erste-Hilfe-Kurs. Ne? Und das war das, was du gemeint hast, Daniela, glaube ich. Ne? Genau, weil ich diese Idee habe von, wenn wir an unseren Erste-Hilfe-Kurs denken, den wir alle irgendwie mal zum Autoführerschein vermutlich gemacht haben und dann hoffentlich irgendwie so betriebsbedingt alle 2 Jahre auffrischen, dann sind da ja auch alle Themen bei von, wie klebe ich ein Pflaster? Was sind überhaupt kindliche Notfälle? Bis hin zu, natürlich brauchen wir auch Wissen über die Wiederbelebungsmaßnahmen. Aber ja, die Wiederbelebungsmaßnahmen sind ähnlich akut wie der hochakute Kinderschutzfall. Das kann passieren, das ist nicht ausgeschlossen. Deswegen müssen wir das trainieren. Wir müssen wissen, wie wir damit umzugehen haben. Aber ich muss genauso wissen, was mache ich mit kleinen Verletzungen? Was mache ich mit kleinen Wunden? Wann alarmiere ich den RTW? Ne, und wann die Eltern
Ja.
Und wo kann ich ein Pflaster kleben? Wie dokumentiere ich das? Also je mehr ich über dieses Bild nachdenke, desto mehr Parallelen erkenne ich einfach zum Kinderschutz, ne? Und ich glaube einfach, wir müssen alle Teams genauso kontinuierlich zu dem Thema schulen, damit die wissen, was zählt alles zu Gewalterfahrungen in der frühen Kindheit oder überhaupt in der Kindheit, ne? Kinderrechte nochmal klar zu haben, so. Und dann auch zu wissen, so, wo kann ich beraten? Was sind meine Kompetenzen, meine Möglichkeiten? Wie schätze ich die Situation ein? Mhm. Wer sind dann aber auch meine Ansprechpartner? Ne? Die nochmal die echten Profis sind, ne? Also eine Platzwunde schätze ich ja auch nicht ein. Da kommt der RTW und entscheidet, genäht, getackert oder Krankenhaus, so. Und genau diese Expertise habe ich ja aber auch im Kinderschutz, so. Ich, ne? Mhm. Ich muss eine gute Grundausbildung haben. Ich brauche diese Ersthelferqualifikation sozusagen. Und alles andere machen die Profis. Und ne, da entscheide ich ja auch noch nicht bei der ersten Verunfallung, ob da eine OP nötig ist. So, das macht dann das Jugendamt, das Familiengericht so. Und aber ich habe erstmal im Rahmen dessen, wo ich Verantwortung habe, habe ich gehandelt, ne, und habe mir Hilfe geholt für das, was ich nicht einschätzen oder bearbeiten kann. Und da mache ich mir ja auch nicht am Ende Gedanken, ob der Operateur dann die richtigen Entscheidungen getroffen hat, ne? Aber der wird dann schon wissen, was er tut. Aber was ich sagen will, ist auch, ganz häufig habe ich Fachkräfte erlebt, die sagen, ja, aber dann haben wir eine Meldung gemacht, ne? Also für die schon so ein riesen Eisberg, der jetzt überwunden wurde, wir haben eine Meldung gemacht und dann ist nichts passiert. Mhm. Richtig, das kann sein. Und wir haben dann auch gar nichts mehr vom Jugendamt gehört. Nee, das ist auch nicht so vorgesehen, das ist so. Das ist im Prinzip eine kleine Einbahnstraße. Die ist nicht cool, die ist auch nicht einfach auszuhalten. Im 4KKG ist es nochmal ein bisschen anders geregelt. Da gibt es nochmal so ein bisschen die Rückkopplungsschleife mit dem Hinweis, wir sind aktiv geworden oder nicht. Im 8A ist es halt nicht so. Aber trotzdem sind wir mega wichtig in dieser Einbahnstraße, ne? Zu sagen so, hey, wir haben hier einen Teil, den möchten wir euch melden, weil wir den wichtig finden. Und es kann sein, dass die aktiv werden und was Wichtiges für sich auch entscheiden und das weitergeht. Es kann sein, dass sie sagen, okay, wir sind aktiv geworden, wir konnten erstmal nicht mehr tun, wir haben hier ein Aktenvermerk. Aber dieser Aktenvermerk ist ultra wichtig. Weil manchmal braucht es 3, 4 Aktenvermerke und wir wissen ja nicht, welcher Aktenvermerk vielleicht von der Frühförderstelle schon da ist oder von der Tagesmutter oder vielleicht von irgendeiner anderen Stelle. Aber irgendwann sind es vielleicht genug Aktenvermerke, dass das Gericht sagt, jo, jetzt muss wirklich was getan werden. Mhm. Ne? Also da muss ich auch nochmal sagen, so liebe Fachkräfte, verzweifelt nicht und sagt nicht, nee, dann melde ich nie wieder was, wenn da nichts passiert. Mhm. Das sind Verwaltungsmechanismen, die aber wichtig sind, dass die alle Schritte gegangen werden. Und euer Beitrag ist wichtig. So, ja. Ihr seid Teil eines Puzzles möglicherweise und euer Puzzlestück kann wichtig sein. Ne? Und selbst wenn dann nach einer kleinen Aktion irgendwie, dass ihr sagt, so, dann haben wir gemeldet und das war doch eigentlich nur, also wir dachten, die machen ein bisschen was und plötzlich ist eine Riesenwelle losgetreten. Ja, weil dann möglicherweise genug für das Familiengericht schon da war. Und wie gesagt, die Hürden sind nicht klein, um den Obhutnahme zu haben. Also jedes Puzzlestück, jede Meldung, wenn sie denn anhand dieses Ablaufschemas bis ins Jugendamt gegangen ist, ist da dann auch wichtig und richtig. Mhm. Ne? Ja. Also Mut, über das Thema zu sprechen, in Aktion zu kommen. Nein, das ist nicht immer bequem, aber holt euch Support an der Stelle, holt euch Hilfe, aber geht los, immer.
Ja. Schönes Schlusswort. Also nochmal Mut, nochmal das schöne Vergleichsbild. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Felicitas, vielen Dank für den Einblick, für die Praxisnähe, für dein Wissen. Und ich glaube, also ich zumindest konnte sehr viel mitnehmen. Vielen Dank dir.
Sehr, sehr gerne.
Und dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer und sagen dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDIKO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pediko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pedico-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.